SRF 1.
Regionaljournal Graubünden mit diesen Themen. Im Kurerie-Quartier hat es Gift im Boden. Jetzt müssen 90 Schrebergärten weg. Nach langem Hin und Her bleibt alles beim Alten. Der romanische Verlag Chase Editura besteht weiter. Und nach dem Öko-Unfall im Nationalpark sind Experten heute im Bachbett unterwegs gewesen. Das Wetter trüb und teilweise nass. Am Mikrofon ist der Luca Laube. Schlechte Nachrichten für die Schrebergärtli-Mieter zu Chur. Die Stadt hat Gift im Boden gefunden. 90 Schrebergärtner wird darum gekündigt. Der Boden muss jetzt ausbaggert und saniert werden. Silvio Lichti.
Bis in die 70er Jahre hat die Stadt Chur selber Gas produziert. Das haben die Haushälterin zum Heizen oder zum Kochen gebraucht. Das Gaswerk, das gibt es schon lange nicht mehr. Dort, wo es gestanden ist, sind heute die Schrebergärten. Schon Ende letzten Jahr hat die Stadt dort beim Bau von einem WC-Häuschen Rückstände von Teer im Boden gefunden. Jetzt ist klar, das Gebiet muss saniert werden. Ein Viertel der beliebten Schrebergärten muss weg, sagt der Stadtpräsident Urs Marti.
Also wir bedauern natürlich die Massnahmen ausserordentlich, weil wir wissen, wie wichtig die Schrebergärten für die Leute sind.
90 Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner kriegen auf Ende Mai Kündigung. Die Reste vom alten Gaswerk liegen tief im Boden drunter. Darüber hat es etwa einen Meter sandige Erde und Humus, wo die Leute ihr Gemüse anpflanzen. Für die Gesundheit sehen die Altlasten aber kein Problem bis jetzt.
Soweit wir das können abklären können, ist das nicht so, weil die Schutzschicht im Moment verhebt hat. Es ist einfach so, dass es nicht gesichert ist, dass es nicht auch in Zukunft könnte von dem Material, das unter der Schutzschicht ist, auch nach oben dringen. Und darum tun wir diese Massnahmen jetzt ergreifen.
Es ist also so, dass die Teerrückstände irgendwann gleich in die obere Erdschicht kommen könnten oder sogar ins Grundwasser. Die Ware muss raus, sagt Urs Marti.
Wir wollen auf jeden Fall das sanieren. Das heisst, wir müssen dort graben. Und das Schuttmaterial, das dort eben in früheren Jahren abgelagert worden ist, muss man gesondert entsorgen. Und dann muss graben und das rausbacken, sozusagen. Also es geht nicht ohne Abbruch von diesen Schrebergärten.
Wie die Türsanierung wird, ist schwierig zu sagen. Der Stadtpräsident rechnet aber sicher mit 1 Million. Ob die Stadt den 90 betroffenen Schrebergärtner einen anderen Platz für ihr Hobby bieten kann, das schaffen. Viel Hoffnung macht Urs Marti da aber nicht.
Selbstverständlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, ob wir Ersatz könnten bieten. Das ist aber extrem schwierig, weil die Stadt Chur kaum Landreserven hat, wo sie könnte den Schrebergärten zur Verfügung stellen.
Die Leute, die es trifft, die haben einen Brief gekriegt. In der nächsten Woche will die Stadt die Betroffenen aber auch noch an einer Veranstaltung über Details informieren.
Das Bundesgericht hat einen Zwischenentscheid zum Verkauf von Thermen Pfalz gefällt. Besorgte Bürger haben verlangt, dass der neue Besitzer von Thermen, der Remo Stoffel, aus dem Handelsregister gelöscht wird. Mindestens bis das Bundesgericht darüber entschieden hat, ob beim Verkauf alles richtig gelaufen ist. Das Bundesgericht lehnt das jetzt ab. Die Gemeinde und der neue Thermenbesitzer haben ja eine Regelung getroffen für den Fall, dass das Bundesgericht den Verkauf rückgängig macht. Anita Kapaul bleibt Leiterin vom romanischen Buchverlag Chase Editura. Sie ist Ende letztes Jahr aus finanziellen Gründen vorsorglich entlassen worden. Jetzt haben sich der Kanton und die Lia Romantscha über die Finanzierung vom Verlagshaus geeinigt. Anita Kapaul führt ihre Arbeit drum mit einem Pensum von 60% weiter. Damit soll das einzige romanische Verlagshaus wie bis jetzt bestehen bleiben. Zehntausende von Fischen sind im Nationalpark letzte Woche eingegangen, wegen einer technischen Panne beim Stausee Livigno. Die toten Fische hat unterdessen den Bach abgespült. Das Wasser fließt wieder die Spül durchab. Aber wie steht es jetzt wirklich um den Bach und wie geht es weiter? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, Leute vom Nationalpark und dem Kanton haben die Situation heute Morgen von Nähem angeschaut. Stefanie Hablützel war mit dabei gewesen.
Der Stausee Livigno ist ziemlich leer. Von zu Unterstunden schimmert das Milchblau auf. Schnee, Eis und man sieht auch noch ein bisschen Wasser. Auf dem Staudamm hat sich eine Gruppe Männer versammelt. Es hat Wissenschaftler und Fachleute, die den Spül schon seit Jahrzehnten beobachten.
Wir würden schnell einen Blick in das Staubecken werfen.
Der Thomas Scheurer, eingepackt in eine rote Winterjacke, ist Leiter der Forschungskommission. Die Kommission gibt es seit den Anfängen vom Nationalpark vor fast 100 Jahren. Da beobachten und dokumentieren Wissenschaftler, wie sich die Natur im Park verändert. Schließlich stehen alle im Halbkreis um ihn herum. Nebendran rauscht ab und zu ein Auto vorbei. Die Staumauern ist Teil der Verbindungsstrasse nach Livigno.
Ich bitte einfach alle mehr zu ergänzen. Ich fange einfach mal an mit der Frage. Es ist natürlich klar, die erste Frage ist, von woher und der Schlamm, von woher kommen die Sedimente?
Von wo kommt der Schlamm, der letzten Samstag im Spöhl mehrere 10'000 Fische getötet hat, wenn man auch die ganz kleinen bis zu denen, die man fangen kann, mitzählen tut. Spezialist für Schlammfragen ist der Geologe Christian Schlüchter. Er war früher Professor an der Uni Bern und kennt den See.
Das ist sehr einfach. Oder? Also
es ist einfach zu erklären, sagt der Geologe, wie es so viel Schlamm hätte geben können. Man muss einfach schauen, was im Stausee drin ist.
Das Material ist korngrössenmässig das Schlimmste, was man sich vorstellen kann in der Geotechnik. Das ist nämlich Silt.
Silt, das ist von der Konsistenz her etwas zwischen Sand und Ton. Kleine Körnchen, die sich ziemlich schnell vom Wasser lupfen lassen und dann zu Schlick oder eben Schlamm werden. Aber was da genau unten an der Staumauer passiert ist, wieso der Abfluss ein 70 cm dickes Rohr verstopft worden ist, ob das Schlamm oder vielleicht auch ein Ast oder ein toter Hirsch war, das kann niemand beantworten. Zurück in den Autos geht es dann auf einer schmalen Strasse, aber am Fuss der Staumauer, an einem imposanten Bauwerk von über 100 Meter Höhe. Aus dem Untergrund sprudelt das Wasser vom Stausee im Bach hinein. Und damit der Forschertrupp dann überhaupt ins Bachbett kann, drüllt den Gedeiner Kraftwerk der Hahn fast ganz zu. Über Schnee und Stein läuft der Trupp ans Bachufer. Der Geologe Christian Schlüchter bückt sich ab, um die Konsistenz vom Schlamm zu spüren. Der Nationalparkdirektor Heinrich Haller stochert mit einem Wanderstock im Schlamm um. Heute, 5 Tage nach dem Unglück, ist schon ein Haufen weg. Er liegt vor allem zwischen den Steinen. Am Wochenende hat es noch eine 3 cm dicke Schicht über allem gehabt. Die Spezialisten für Tiere schauen inzwischen, ob überhaupt noch etwas lebt. Zum Beispiel der Bio Pitsch. Er war früher der Fischereiaufseher in der Region und hat heute ein eigenes Umweltberatungsbüro. An den Füssen trägt er Gummistiefel und hat ein paar Wanderstück dabei, um das Gleichgewicht im Wasser zu behalten. Er hauert runter, drüllt einen Stein und ruft dann den Chris Robinson an. Der ist Spezialist fürs Leben in Gewässer und ursprünglich aus den USA. Oh,
yeah. Das Leben, ne? Das ist ein Survivor.
Unten am Stein klebt ein Art Gehäuse. Wer es nicht weiss, wird es nicht finden.
Was ist das?
Das ist eine Puppe von einer Köcherflügellarve. Wie ein Koffelwarfe.
Wie ein Koffelwarfe,
genau. Das ist ein Wester.
Super Insekt.
Ah, wie? Wieso ein super Insekt?
Das ist ganz Leben. So ist ein Survivor.
Die Köcherflügellarve ist ein Survivor. Hat also die Schlammwalze vom letzten Samstag überlebt. Und so geht es weiter. Immer wieder findet jemand das Tier und schreit dann den latinischen Namen über den Bach. Darauf aber fragen die Journalisten, was es denn auf Deutsch heisst. Über alles gesehen sind es aber wenig Tiere, die Schlammwalzen am Bach überstanden haben. Das wird deutlich bei Schlussrunde, gerade neben dem Spöhl, wo alle ihre Beobachtungen zusammentragen. Da hat es deutlich weniger Tiere, sagt unter anderem der Johannes Ortleb. Er ist aus Konstanz angereist, auch vom Umweltbüro, das schon seit langem zweimal jährlich Tiervielfalt im Bach analysiert.
Man sieht, dass man sehr wenig Tiere sieht, verglichen mit sonst. Nämlich nur die Sessilen. Also nur die, die sich nicht bewegen können, die als Puppe am Stein kleben. Bis auf diese Bachflohkrebse, was auch den Verdacht nahelegt, dass die von woanders kommen, also aus dem See.
Die Bachflohkrebse, aber auch die weniger Fische, so die Vermutung von vielen, hat sie erst in den letzten Tagen vom Stausee oben abgespült. Nächste in der Runde ist der Nationalparkdirektor Heinrich Haller.
Ja, ich würde vor allem sagen, was ich nicht gesehen habe, und das sind Wasseramseln. Die sind sonst hier sehr regelmäßig zu beobachten und vor allem auch zu hören. Und wir sind doch jetzt längere Zeit da und haben die Art nicht festgestellt. Sie scheint verschwunden zu sein. Okay. Eine, aber also nicht wie gewohnt. Das ist wohl klar.
Dafür hat es Tiere herum, die sonst fehlen. Zum Beispiel der Strudelwurm, der sich von toten Tieren ernährt. Und die Parkwächter haben auch beobachtet, wie in den Tagen nach dem Unglück plötzlich mehr Füchse auftaucht sind. Der Bachspül ist eben nicht nur ein Bach, sondern Teil eines grossen Ökosystems. Und zwar einem, der schon seit bald 100 Jahren unter Beobachtung steht. Seit 13 Jahren probiert der Nationalpark zusammen mit den Wissenschaftlern und den Engadiner Kraftwerk aus dem Spül wieder einen richtigen Gebirgsbach zu machen, und zwar mit künstlichem Hochwasser. Das hat bis jetzt funktioniert, sagt der Thomas Scheuer von der Forschungskommission. Und jetzt müssen wir halt wieder schauen.
Was einfach wichtig ist, oder? Was mir immer wieder das Anliegen ist, wir sind im Nationalpark. Und wir müssen schauen, was die Natur macht und nicht der Natur sagen, was sie machen soll. Und das ist die Herausforderung in so einem Fall hier.
Die Spezialisten haben heute also die Folgen von Umweltkatastrophen am Spül von nachher angeschaut und sind dann nachher zusammengesessen, zum besprechen, wie es weitergehen soll. Stefanie Hablützel, Sie sind gerade live zu Zernetz. Die Sitzung ist seit ein paar Minuten fertig. Was ist die Zwischenbilanz von dieser Gruppe von Wissenschaftlern? Was sagen die Experten zum Zustand des Spül?
Ja, ich habe mit dem Mediensprecher vom Nationalpark können reden. Und er sagt eigentlich das, was wir vorher in der Reportage gehört haben. Es hat wenig Lebewesen im Bach drin. Man hat keine einzige Bachforelle gesehen. All die Fische, die es hatten, das sind solche, die wahrscheinlich vom Stausee oben runtergekommen sind. Und nur ein paar von diesen kleinsten Lebewesen, wie das, was man unter dem Stein gefunden hat. Jetzt wird man einfach die Situation im Bachbett noch ein bisschen genauer anschauen und möchte so Querschnitt in den Bach reinmachen, um wirklich zu schauen, wo ist der Schlamm, in welche Ritzen überall reingegangen, wie schlimm ist dort die Situation.
Haben die Experten jetzt nach dieser Begehung auch etwas entschieden?
Ja, sie haben etwas entschieden. Sie haben entschieden, dass es jetzt ganz wichtig ist, um den restlichen Schlamm, die Sedimente aus dem Bachbett rauszukriegen. Sie möchten darum ein Hochwasser machen, und zwar im Monat Mai, also etwa in einem Monat.
Wieso erst im Mai?
Ja, das eine ist, es braucht natürlich genug Wasser im Stausee drin, weil sonst kommt dann einfach wieder Schlamm raus. Also man muss jetzt zuerst einmal Wasser raufpumpen. Und der zweite Punkt ist, die Fische, die noch drin sind, die sollen noch ein bisschen Zeit haben, um sich zu erholen, weil das jetzt natürlich auch ein riesiger Stress war für die, die überlebt haben.
Ein Haufen Fische sind ja eingegangen. Ist es auch ein Thema, dass man die Fische dort wieder aussetzen
will? Es sind ja extrem viele Fische eingegangen. Also Zahlen, die wir bis jetzt gehört haben, das sind eigentlich nur die Fische gewesen, die man fangen kann. Also so die 10'000. Eigentlich, sagt der Nationalparkdirektor, sind es mehrere 10'000 Fische, wenn man wirklich von den kleinsten bis zu den grössten, also einfach alle zählen tut. Aussetzen, das will der Nationalpark aber kein Fisch. Das ist kein Thema. Das sei ein allerletztes Mittel, wenn überhaupt nichts geht. Aber eben, wie man am Schluss vom Beitrag gehört hat, das wäre gegen die Philosophie vom Nationalpark, um in dem Sinn einzugreifen, in dem Sinn die Tiere auszusetzen.
Vielen Dank, Stefanie Hablützel, live aus Zernitz. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Jetzt schauen wir über Kantonsgrenzen raus. Die bekanntesten Wetterpropheten der Schweiz, das sind zweifellos die Muttertaler Wetterschmöcker. Ohne technische Instrumente wissen sie, wie es Wetter wird. So Wetterpropheten gibt es aber auch in der Ostschweiz. Leute, die seit Jahren das Wetter beobachten und daraus Prognosen für die nächsten Wochen und Monate ableiten. Anina Mattis und Philipp Gemperle haben von zwei Ostschweizer Wetterlesern wissen, wann der Frühling endlich kommt und ob es einen schönen Sommer gibt.
Der August Künzler wohnt zu Oberried im Rintel und in seiner Freizeit beobachtet er das Wetter.
Ich habe es immer aufgeschrieben. Ich habe im Herbst angefangen, 1967, und habe das weiterhin immer verfolgt.
Und das hat mit den Jahren so viele Daten und Informationen gegeben, dass er jetzt das Wetter mit früheren Jahren vergleichen kann und dann probiert abzuschätzen, wie das Wetter in der nächsten Zeit ist. Und der Sommer 2013, der wäre schön.
Wenn man jetzt so lange Winter kann und jetzt einen kalten Frühling haben, sehr wechselhaft, dass man dann auch plötzlich einen warmen Sommer haben dann.
Auch einen schönen Sommer prophezeit der Walter Gmür von Amden am Wallensee. Auch er ist Wetterschmöcker und er sagt, wärmer wäre es sogar schon gleich. Nur noch 10 Tage bleibe das Wetter so, wie es im Moment ist.
Nachher geht es rapid vorwärts mit dem Sommer. Es gibt also ziemlich heisse Perioden. Bis etwa Anfang Juni, dann gibt es nochmal einen Rückschlag. Aber sonst meine ich, grosser Teil, es sollte ein guter Sommer sein.
Ins Gleichhorn bloset der August Künzler.
In der zweiten Hälfte April und im Mai ganz sicher eine schöne Tag geht und warm.
Die Wetterpropheten sind sich also einig, in wenigen Tagen wird es wärmer und dann gibt es einen schönen Sommer. Der Ambler Walter Gmür lehnt sich allerdings ein bisschen weiter zum Fenster raus als der Oberrieter August Künzler. Er stellt nicht nur eine Prognose bis im Juni, sondern sagt auch noch gerade, wie das es nachher weitergeht.
Jetzt im Juli, August rechne ich noch ziemlich heiß bis Ende August, dann gibt es auch wieder so einen Rückfall.
Eine Prognose bis im August gibt es beim Walter Gmür nicht. Sonst arbeiten die beiden aber ziemlich ähnlich und mit dem, was dabei rauskommt, sind auch beide zufrieden.
Wir haben es über den Winter da, keine Auskunft gegeben und ich habe die Trefferquote etwa zu 80% erreicht.
Das tut schon variieren, etwa um eine Woche, 10 Tage etwa normal, aber sonst habe ich also ziemlich gute Wetterquote.
Und wenn die Prognosen der Ostschweizer Wetterpropheten sich auch für diesen Sommer bestätigen, dann kann man die dicken Händchen in wenigen Tagen in Estrich verpacken und dafür die Badhose führen holen.
Schöne Aussichten also, wenn man den beiden Ostschweizer Wetterschmöcker glaubt. Aber lässt sich das Wetter wirklich so voraussagen? Wissenschaftler sehen das natürlich etwas anders. Gibt es aber auch moderne Methoden, wie man das Wetter auf lange Sicht raus kann berechnen? Dazu Jan Eitel von SRF Meteo.
Einige Wetterdienste rechnen tatsächlich sogenannte Saisonprognosen, so eine Langzeit- oder auch Klimaprognose, wie sie heissen, basiert auf hochkomplizierten Berechnungen, die Austauschprozesse zwischen Ozean und Atmosphäre berücksichtigen und das Ganze an Windströmungsmodell hängen und noch einiges mehr reinrechnen.
Das klingt relativ kompliziert. Funktionieren so Saisonprognosen trotzdem? Und was sagt er als Fachmann über die Theorie vom sonnigen Sommer?
Die letzte Saisonprognose war die für den Frühling 2013 und ist erst gerade vor einem Monat veröffentlicht worden. Die für den Sommer 2013 wird also erst so Ende April oder im Mai berechnet und veröffentlicht. Von dem her kann ich nicht wirklich mehr dazu sagen, wie der Sommer 2013 wird. Aber ich muss ganz klar sagen auch, wenn die Saisonprognose dann auch in den Medien irgendwann einmal erscheint, es empfiehlt sich nicht nach dieser Prognose die Ferien oder sonst etwas zu richten, weil Saisonprognosen sind noch ein sehr junges Forschungsgebiet. Zurzeit liegt die Trefferquote bei 55%, von dem her könnte man auch eine Münze werfen, da würde die Wahrscheinlichkeit auch schon bei 50% liegen.
Der Jan Eitel von SRF Meteo und sein Wetterorakel für den Sommer. Das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es war 5:05. Zu der Wetterprognose, heute mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Morgen ist es den ganzen Tag im ganzen Kanton bewölkt. Es kann etwa mal regnen. Oberhalb von um die 1300 Meter schneit es. In Chur und Roverede gibt es immerhin noch so etwa 11 Grad. Zu Klosters sind es 5 Grad. Zu Pontresina um die 3 Grad. Das Wochenende ist dann durchgezogen, es hat viele Wolken, es kann zwischendurch auch mal nass sein. Am Samstag gibt es aber allgemein eher längere sonnige Abschnitte, vor allem so Richtung Süden mit Nordwind, da dürfte es länger sonnig sein. Am Sonntag hat es dann wieder viele Wolken, es kann dann da und dort auch mal wieder schneien. Erst gegen Abend kann sich dann in der Surselva etwa mal wieder die Sonne kurz zeigen. Die Temperaturen liegen mit 6 Grad in Chur eher im bescheidenen Rahmen.
Und hier nochmal die Bündnermeldungen vom Tag. Die Stadt Chur hat im Rheinquartier Gift im Boden gefunden. Das direkt unter etlichen Schrebergärtli. Der Boden muss jetzt ausbaggert und saniert werden. 90 Schrebergärtner wird darum gekündigt. Die Anita Kapaul bleibt Leiterin vom romanischen Buchverlag Chasa Editura. Sie ist Ende letzten Jahres aus finanziellen Gründen vorsorglich entlassen worden. Jetzt hat sich der Kanton und die Lia Rumantscha über die Finanzierung des Verlagshauses geeinigt. Anita Kapaul führt ihre Arbeit darum mit einem Pensum von 60% weiter. Damit soll das einzige romanische Verlagshaus bestehen bleiben. Das war das Regionaljournal Graubünden. Im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter srf.ch/news. Dort unter der Rubrik Graubünden. Heute am Mikrofon war der Luca Laube. Schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.